Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Sie alle kennen. Ich werde nicht in die Versuchung kommen, den Werdegang von Herrn Helge Peukert himself aufzuführen. Ich denke, Sie sollten ihn kennen, und wenn Sie ihn nicht kennen, gibt es die auf diesen wunderbaren Uni-Seiten auch den Lebenslauf zu finden, den Sie gerne nachlesen können. Er ist natürlich bei uns Appelprof für Finanzsoziologie. Vielleicht, und das haben Sie schon gemerkt, warum ist es eine Freude, dass gerade heute auch Helge Peukert spricht, ist, Sie kennen ihn, er trägt sein Herz, wie soll man sagen, vom Mund. Er ist gerade heraus, er nimmt keine Rücksicht und keine Gefangenen. Und von da, das macht ihn nicht immer nur Freunde, aber die Freunde, die er hat, stehen umso treuer bei ihm. Und deswegen ist es mir eine ganze große Ehre, dass du, Helge, heute da bist und zu uns sprichst. Und ich hoffe mal, dass genau diese Gradlinigkeit heute auch zum Tragen kommt. Ich bin gespannt.
Ja, vielen Dank. Unser Thema hätte ja vor ein paar Wochen anders oder schon beantwortet werden können. Finanz- und Staatsschuldenkrisen und kein Ende. Doch, alles Paletti, die Sache ist rum. Ja, es ist Ruhe im Karton und unsere Politiker haben ja hier prima gewerkelt. Und mir kam das damals schon etwas zweifelhaft vor und die Ereignisse der letzten Wochen wecken ja auch jetzt gewisse Zweifel, ob denn wirklich die ganze Geschichte so auf dem richtigen Weg ist. Ja, 7 Punkte, genauer gesagt 8. Was ist gerade los? Ja, da haben wir ja 2 Ereignisse. Einmal die Griechen, mal wieder die Griechen. Dann auch wieder mal wieder Draghi. Ja, jetzt sollen ja die großen Staatsanleihenankäufe kommen und es wird hinter den Kulissen noch und teilweise auch davor noch schwer herumrangiert. Wie soll das gehen? Wozu dient das eigentlich? Dann Werturteile. Inwiefern gehen wir eigentlich an die Frage der Finanzkrisen und wie sie gelöst werden sollen ran? Und der Ökonom tut immer so, als wäre er rein objektiv, ja, über den Interessen der Bürger, der verschiedenen Gruppen und so weiter. Da schwebt er und dann sagt er, was der erstbeste Weg ist, genauso wie jemand, der eine Brücke baut, sagt, wie viel Zement eben in so einer Brückenkonstruktion drin sein muss, damit es nicht einkracht. Da sagt mir auch, ist völlig egal, welcher Partei der angehört. Ja, da stimmt das. Aber bei der Beurteilung dieser Fragen ist das eine andere Angelegenheit. Dann die Frage, was ist eigentlich der Kernprozess der ganzen Geschichte? Es gibt so viele Meinungen über die Ursachen der Finanzkrise. Was ist eigentlich der Kernprozess? Lässt sich das auf eine elementare, narrative Grundgeschichte bringen, ja oder nein? Und wenn das da steht, können Sie schon ahnen, ja, kann man vielleicht. Dann das Primärphänomen, damit ist immer Verschuldung verbunden, ja? Verschuldung in einem gigantischen Ausmaß. Viele spielen das runter, die sagt, ja, wenn einer Schulden hat, freut sich ein anderer und hat Vermögen. Und in der Zeitung steht, Geldvermögen über 5 Billionen, hip hip hurra, da macht das nichts. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Dann haben wir ein paar Treiberfaktoren, die da auch eine Rolle spielen. Dann europäische Finanzreformchen, da können Sie jetzt schon ahnen, welche Meinung ich zu dem, was der Politikapparat national, international, europäisch bisher zu Wege gebracht hat. Dann eine kurze Reformagenda und, wenn Sie da noch nicht weggelaufen sind, Muppets sind selber schuld. Ja, da fragen Sie jetzt, was ist das nun? Da werde ich Ihnen sagen, vor allem auch den Studenten, wie sie im Grunde nach der nächsten Finanzkrise, die höchstwahrscheinlich kommen wird, ja, wie sie dann vernünftig ihr Geld jenseits von Banken, Sparkassen und so weiter anlegen können. Ja. Das können sie so machen, das können sie auch anders machen. Die meisten machen es anders und verlieren halt die Rendite. Okay, aber ich wollte es dann mal gesagt haben. Weil ist ja schade, wenn man theoretisch über diese Themen redet, ja, dann marschieren die Menschen nach Hause und dann meinen sie genau, lassen sich dann ein bisschen reinlegen, ja, würde ich so sagen, wie vorher. Und dann ist die ganze Geschichte ja ein bisschen umsonst gewesen. Tjo, was ist gerade los? Herr Schäuble hat am Wochenende, am Samstag, bin ich richtig aufgeschreckt, ein Interview im Spiegel gegeben, der jetzt neuerdings samstags rauskommt. Und da hat er gesagt, wir sind doch auf einem guten Weg. Auch in Griechenland, Primärüberschuss, Arbeitslosenquote sinkt und so weiter. Und dummerweise ist meine Frau Griechin und die arbeitslosen Griechen, die sind oft bei uns in Wetzlar zu Hause und fragen vor allem junge Leute, sehr, sehr kompetente junge Leute, was soll ich denn jetzt machen? Ja? Und insofern ist da ein kleiner Widerspruch. Er hat natürlich recht, Herr Schäuble, es geht schon aufwärts mit der Staatsverschuldung. Ja? Das können Sie hier sehen. Wir haben jetzt mittlerweile trotz Austeritätspolitik und diesem kleinen Einbruch, der damals passierte, als es den Minischuldenschnitt gab, ist das also munter am Weitersteigen. Kann man nicht sagen, dass das ein Erfolg ist, ja? Dann, es geht aufwärts. Ja, stimmt. Arbeitslosenquote Griechenlands ist hoch. Jetzt meldet das Statistische Arbeitsamt, ja, das ist aber 2% niedriger als vorher. Das hat aber einen einfachen Grund. Nach einem Jahr kriegen Sie in Griechenland keine Arbeitslosenhilfe und kein Arbeitslosengeld. Und dann melden Sie sich überhaupt nicht, weil es ein nutzloser Gang zum Amt ist, ja? Und die Leute, wenn sie im Existenzkampf sind, haben Besseres zu tun. Das heißt, de facto steigt die Arbeitslosenquote in Griechenland weiter. Es geht aufwärts, naja, nicht alles. Also die Anlageinvestitionen in Griechenland in realen Werten, die sausen nach unten. Und jetzt wird gesagt, ja, aber das Wachstum ist doch da. Das stimmt aber leider so nicht, weil wir haben ja negative Preise in Griechenland. Und wenn Sie dann das reale Wirtschaftswachstum ausdrücken wollen, dann ist es nicht so, dass Sie hier ein paar Prozente abziehen bei einer Inflationsrate, sondern Sie addieren was drauf, weil die Inflationsrate ja negativ ist. Ja? Das ist vielleicht ein Punkt für die Fragen nachher. Auf jeden Fall, wenn Sie Unternehmer in Griechenland sind, sagen Sie, das, was hier die EU-Kommission rausgibt, ist mir völlig egal. Ich habe weniger in der Kasse als im Vorjahr. Weil 1% Deflation, 0,7 Wirtschaftswachstum macht minus 0,3. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Aber na schön, man soll ja optimistisch sein. Jetzt kann man sich fragen, ja, wenn das in Griechenland so schlecht aussieht, wie kommt es denn dann eigentlich, dass die Finanzcommunity sagt, ob Syriza drankommt oder nicht, sonst eigentlich piepschnurz egal mittlerweile. Und jetzt kann man auch sehen, dass ja zum Beispiel Frau Merkel und Herr Schäuble sagen, ja, wenn die austreten wollen, sollen sie es auch machen. Nicht wichtig, ja. Und dann können Sie sich fragen, wie kommt das eigentlich? Und meine Unterstellung ist ja, dass auch die deutsche Bundesregierung in erster Linie die Interessen der Finanzwirtschaft, teilweise aus guten Gründen, dass das nicht alles zusammenbricht und so weiter, im Auge hat. Und unter diesem Gesichtspunkt macht das Sinn. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns hier mal anschauen, wie sieht es eigentlich aus? Die griechischen Staatsschulden betragen mittlerweile 320 Milliarden. Das sind mal so 100 und ein paar Milliarden mehr, als die Krise ausbrach, aber macht ja nichts. Der Anteil Deutschlands 64 Milliarden. Und jetzt fragen wir uns mal, wie hoch ist denn eigentlich der Anteil oder mit wie viel Geld hängen hier eigentlich die Privaten, ja, private Anleger sind da am Bändel und wie hoch ist der Anteil der öffentlichen Gläubiger? Und dann sehen Sie hier Folgendes. Griechische Banken sind noch dabei und die Hedgefonds und so weiter, die ja zum Teil klagen vom Schuldenschnitt und so weiter, lange Geschichte. Auf jeden Fall, die Privatanleger, Banken und so weiter, Versicherungen sind noch mit 54 Milliarden insgesamt über viele Länder gestreut dabei. Und der Rest, wer hat dem am Hals? Ganz einfach, die öffentliche Hand, letztlich Sie. Und dann wundert es mich nicht, dass in Frankfurt am Finanzplatz gesagt wird, ja, da soll Syriza doch machen, was sie wollen. Es hat ja lange genug gedauert, bis die Politiker für uns eine praktische Umschuldung gemacht haben, dass jetzt die öffentliche Hand und der Staatsbürger diese ganzen Kosten am Hals hat, ja, und nicht wir. Bravo. Nicht? Warum die Finanzwirtschaft diese Parteien wählt, ist mir klar. Aber warum der Staatsbürger da mitmacht, ist mir unklar. Und leider kommt ja Herr Schneider nicht bei unserer Podiumsdiskussion. Ich hätte ihn gerne gefragt, ob das denn eigentlich das Ziel der Übung gewesen ist. Na gut. Jetzt kann man sagen, ja, die Griechen, ist halt schon schwierig, ja. Schönes Land, es fahren ja auch immer mehr Leute hin und so, aber die anderen, ja, die machen es doch besser, oder? Dann gucken wir uns mal an, Staatsverschuldung 2011, da werden Sie sagen, na, der gute Mann hätte ja mal seine Folien hier erneuern können, aber Griechenland 157, Italien 120 und so geht's weiter. Und dann hat ja die großartige Reformpolitik eingesetzt, nicht? Und Herr Juncker und sein Vorgänger, Herr Barroso und alle anderen haben ja gesagt, es ist doch toll, was für eine Politik wir hier betreiben, es geht voran. Und Schäuble hat es ja auch bestätigt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie war es denn 2013? Und da stellen wir fest, trotz aller Austeritätspolitik ist es so, dass die Schuldenberge trotzdem weiter steigen. Wie kann man, und zwar bei so gut wie allen Ländern, wie kann man denn dann eigentlich sagen, dass man auf einem guten Weg ist, wenn das erstrangige Ziel der EU-Kommission war, die Schuldenstände runterzubringen? Das ist eine glatte Fehldeklaration meiner Meinung nach der Situation. Und wir sind heute, 2014, ich habe es ja weggelassen, ist es weiter gestiegen. Ja? Jetzt kann man sagen, ja gut, wie ist denn mit den Kernländern? Aber die französische Staatsverschuldung, die geht auch rauf. Ja? Ich meine, der Hollande ist jetzt Krisengewinner, 40% plus, aber im Grunde liegt das Land auf dem Boden. Ja? Das ist eine richtige Krise, die in Frankreich vor sich geht, nicht nur bei der Staatsverschuldung. Und in Italien, ja, das Bündnis zwischen Renzi und einem gewissen Herrn Berlusconi dürft auch nicht mehr lange halten. Nicht? Napolitano ist zurückgetreten. In Spanien, ja, auch nicht sehr viel anders, könnte ich hier viele Zahlen zeigen. Also, es gibt im Grunde keinen Anlass, hier zu klatschen. Jetzt kann man sich fragen, ja, wer ist denn eigentlich der Hauptakteur im Moment? Und meines Eindrucks nach ist das die Europäische Zentralbank. Jetzt kann man sagen, es ist eigentlich ein bisschen komisch, weil die EZB ist ja eigentlich nur für die Geldpolitik zuständig und nicht die übergreifende Instanz, die Ersatzpolitik, also der super Ersatzpolitiker Mario, für die gesamte Eurozone ist. Ja? So ist es ja eigentlich nicht gedacht. Es ist eigentlich undemokratisch, es ist autoritär. Ja? Ist dirigistisch in gewissem Sinne. Wie auch immer, was hat die EZB gemacht? Sie gießt Öl ins Feuer. Es ist ja so, als die Finanzkrise ausbrach, hat man gesagt, ja, die Notenbank, die amerikanische vor allem, die hat mit dazu beigetragen. Was hat sie gemacht? Sie hat erstens eine viel zu lockere Geldpolitik gemacht, hat denen viel zu viel Geld hinterhergeworfen den Banken und zweitens waren die Zinsen viel zu niedrig. Jetzt frage ich Sie mal, was hat die EZB eigentlich zur Krisenbekämpfung gemacht? Sie hat die Zinsen auf null gesenkt und hat eine Vollzuteilung bei den Banken gemacht und sie hat die Assets bei den Hauptrefinanzierungsgeschäften, die die Banken einreichen müssen, um an Zentralbank Geld zu kommen, haben sie so weit gesenkt, dass man das sowieso vergessen kann. Mit anderen Worten, der Krisenauslöser, damit will man jetzt sozusagen die Krise lösen. Das ist eine fantastische Idee. Fantastisch ist das für jemanden. Und wissen Sie für wen? Für die Leute, die schlau sind, die Geld haben und die reich sind. Ist rein zufällig, dass das heute von Oxfam in der Zeitung steht. Ja? Das trifft aber auch auf die Eurozone und auf die USA zu. Es ist nämlich so, und hier habe ich halt mal, weil die Eurozone kennen wir ja, hier haben wir mal den Standard & Poor's 500, also großer Aktienindex. Und das sehen wir hier, Federal Reserve Credit, so viel, das war also die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Jetzt hat die Geldmenge erhöht, mal kräftig ein paar Billionen rausgehauen. Und dann ist es so gewesen, batsch ging es rauf und dann in diesem Tempo weiter. Und da sehen Sie, dass also die Gewinne an den Aktienbörsen vollkommen gekoppelt ist und praktisch hervorgerufen wurde durch diese Geldschwemme, die Zentralbank, in dem Fall die Fed, aber auch die EZB gemacht hat. Ja? Jetzt werden Sie sagen, ja, ist der Euroraum anders. Nein, es ist überhaupt nicht anders, weil vor zwei Tagen Jubel, Jubel in Frankfurt, ja, die Sektkorken knallen, der DAX den absoluten Höchststand hat. Ja? Nicht? 10.200 so und so viele Punkte. Großartig. Die Frage ist jetzt, diese EZB-Politik, wem hilft sie und wem hilft sie nicht? Also ich habe ja gesagt, den Reichen hilft sie. Warum? Weil wenn sie Aktienpakete und guten Vermögensberater haben oder selbst schlau genug sind, und nach meinem Punkt 7 sind sie es hoffentlich, dann haben sie gewonnen. Und zwar völlig egal, was sie gemacht haben. Wenn sie Aktien gekauft haben, haben sie, wenn sie Ende 2008 angelegt haben, 50% plus gemacht, ja? Also wenn Sie einen mittelgroßen, fünfstelligen Betrag haben, dann ist der durchschnittliche Lohnabhängige auf einen Zufalls-Windfall-Profit gekommen, der höher ist als sein Einkommen. Das finde ich irgendwie komisch, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja? Ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es komisch. Und ich finde es eigentlich auch ungerecht gegenüber den Menschen, die vernünftige Arbeit machen. Aber das nur nebenbei. Also wenn Sie in Aktien angelegt haben, haben Sie auf jeden Fall gewonnen. Jetzt kann man sagen, ja, aber andere haben ja Staatsanleihen gekauft. Aber da verrate ich Ihnen Folgendes. Die haben auch 50% gemacht. Warum? Wenn die Zinsen sinken, sinken die Anleihenkurse und dann machen sie Gewinn. Ja? Ich bereue es heute noch, dass ich nicht mehr reingegangen bin, ehrlich gesagt. Also mit anderen Worten, egal was Sie gemacht haben, wenn Sie Cash haben und wenn Sie schlau sind und wenn Sie sich nichts einreden lassen, dann sind Sie hier voll auf der Gewinnerspur. Und deswegen sind die Vermögenden und Besserverdienenden nicht gegen die Politik von Draghi, egal was Sie dann in Zeitungsinterviews oder sonst was auch immer erzählen mögen. Ja? Mit anderen Worten, die Politik der EZB als Ersatzoberpolitikinstanz hat eindeutige Verteilungswirkung. Jetzt werden Sie sagen, ja wieso, mich trifft es doch nicht. Doch, wenn Sie eine Lebensversicherung haben, trifft Sie das. Sie kriegen dann nämlich nicht mehr den Garantiezins. Ja? Und deswegen macht der Gabriel jetzt Folgendes. Er sagt, wir brauchen eine Public-Private Partnership. Damit garantieren wir der Allianz 5%. Ja? Haben Sie ja vielleicht gelesen, gell? Dieses neue Gremium, was gegründet wurde. Und die Allianz, die macht dann Infrastrukturprojekte. Ich wusste gar nicht, dass das ein Kernaktivitätsfeld der Allianz ist. Nicht? Und dann kriegen Sie noch eine Garantie auf Ihre 5%, nämlich die Öffentlichkeit haftet. So geht das. Ja, so läuft's. Also, die EZB gießt Öl ins Feuer, neue Blasen entstehen und die Amerikaner haben es ja nur genauso gemacht, obwohl die jetzt das ein bisschen eindämmen wollen. Wir sind auch beim Punkt Null, gell? Gut. Die aktuelle Situation, jetzt Griechenland, kann man viel zu sagen. Syriza können wir gerne diskutieren. Was wollen die, was steckt dahinter, welche Parteien gibt es, welche Wahrscheinlichkeiten hat das? Am 25. sind ja die Wahlen, aber klar ist, was man da lernen kann und was die Menschen dort auch langsam kapiert haben und in Spanien auch, da gibt es ja ähnliche Parteien jetzt, ja, die Podemos zum Beispiel. Schuldenkrisen können nicht mit billigem Geld und einer Austeritätspolitik gelöst werden. Das ist ein ganz einfacher Satz, aber der ist ein Schlag ins Gesicht der Europapolitik, wenn man es genau nimmt. Es ist ja so, wenn Sie den Einkommensentstehungsprozess in einem Land und die Löhne und so weiter schrumpfen lassen, ja, und die Umsätze und das BIP, dann haben Sie einfach weniger Verfügungsmasse, um die Schulden zu begleichen, die ja nur nicht mehr so schnell, aber immer noch steigen. Ja? Das heißt, Ihr Verschuldungsgrad, der wird natürlich logischerweise immer höher. Das ist absolut klar. Ja? Dann können Sie sagen, ja, was ist denn der Sinn der Austeritätspolitik? Naja, es gibt ja diese These von der neoliberalen Schocktherapie und die hat ja in den Ländern auf jeden Fall gewirkt. Das heißt, man sagt, die sollen sich entschulden, das können sie aber auch gar nicht. Ja? Der IWF hat es ja zugegeben, dass sich da geirrt haben mit Multiplikatoren und so. Also ich als hiesiger, kleiner, lächerlicher Ökonom, ja, und einige andere haben das schon angenommen, bevor das überhaupt initiiert wurde, weil das kann man sich mit ein, zwei makroökonomischen Gleichungen, kann man sich das vorher schon ausdenken, dass das nicht funktioniert, ja, aber na schön. Also Austerität bringt nichts und billiges Geld hilft auch nichts. Denn wenn die Leute kein Geld haben, um was zu kaufen, verschuldet sind und in erster Linie wieder kreditwürdig werden wollen, dann können die Preise so niedrig sein, wie sie wollen. Der Unternehmer investiert nicht, weil er seinen Kram nicht absetzen kann. So einfach ist das. Ja? Und das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Das heißt, die Menschen in Griechenland, die haben das kapiert. Schuldenkrisen lassen sich nicht mit billigem Geld und Austeritätspolitik lösen. Das ist eine wirkungslose Geldpolitik, die wir im Moment haben. Sie hat aber Wirkung in Bezug auf das am Kochen halten der Krise einerseits und die positiven Verteilungswirkungen für die Well-to-Do andererseits. Und deswegen passiert sie meiner Meinung nach. Das ist die sogenannte These der Bilanzrezession, ja, Co. und so weiter. Ja, dann schizophrenes Deflationsgerede. Ich meine, es ist doch komisch. Man sagt den Ländern auf der einen Seite, ihr müsst die Löhne senken, eure Preise müssen sinken, damit ihr wettbewerbsfähiger werdet. Wenn jetzt in den Ländern tatsächlich die Löhne und die Preise sinken, dann kommen jetzt die Geldpolitiker und erzählen uns, das ist jetzt aber fast der Zusammenbruch des Abendlandes sozusagen, ja. Die Preise dürfen nicht sinken. Also das heißt, Herr Sinn und Austeritätsschiene, in der Schachtel sagt man, das muss sein. Gleichzeitig sagt man dann aber, na, das darf auf keinen Fall passieren, ja. Ich meine, das ist doch ulkig, oder finden Sie es nicht komisch? Ich finde es widersprüchlich, ja? Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, wenn eine Deflation gar nicht so ein Problem ist, und ich glaube, sie ist kein Problem, ja, denn wenn Sie zum Beispiel selbst genutzte Wohnimmobilien mit einrechnen in diesen Index, dann landen Sie in Deutschland nicht bei fast null Inflation, sondern landen Sie bei über 1%, ja, je nachdem, wie Sie das halt definieren wollen. Und ich meine, in die europäische Inflationsrate, da brauchen wir ja nicht die Fracking-Geschichten mit dem Ölpreis einrechnen, macht ja auch keinen Sinn. Also das heißt, dass die Rede von der Deflation ist meiner Meinung nach vorgeschoben. Und dann ist die Frage, ja, warum tut man das? Naja, um Argumente zu haben, um Staatsanleihen anzukaufen, ja. Jetzt 1 Billion, vielleicht mehr, vielleicht weniger, ja. Jetzt gibt's ja ein paar, die das nicht so toll finden, vielleicht nur 500 Milliarden. Vielleicht übernimmt dann die jeweilige nationale Behörde, übernimmt dann diese Risiken zu 50% oder wie auch immer. Da geht es dann in der EU immer zu wie auf so einem Pferdemarkt. Ja, da wird um jedes kleine Sache wird da gefeilscht. Nur eine klare Linie hat es halt nicht, bedauerlicherweise. Da kann man sich fragen, wozu sollen diese Ankäufe von Staatsanleihen denn dienen? Ja, das ist ganz einfach. Weil dieser Verschuldungsgrad immer mehr wächst, ich hatte die Dinger ja eben gezeigt, ja, und weil man im Grunde Angst hat, dass irgendwann die Finanzmärkte sagen, na, das ist ja eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Und dann hat der Draghi im Vorfeld, proaktiv heißt das ja wohl heutzutage, hat er praktisch schon mal gezeigt, wie man das machen kann, um da einen Wind aus den Segeln zu nehmen und die sogenannten Spreads zu reduzieren. Und dann natürlich noch der Wechselkurs, ja. Auf der einen Seite wird den Leuten Nachfragepotenzial entzogen, ja, Womit ich nicht bestreite, dass in einigen Ländern die Menschen, auch Durchschnittsbürger, über ihre Verhältnisse gelebt haben. Schon klar, ja. Das ist so. Aber auf der einen Seite wird eine Austeritätspolitik gemacht und auf der anderen Seite wird der Wechselkurs in den Boden geknüppelt, damit man die Sachen dann exportieren kann, ja. Das heißt, dass man einen Außenhandelsüberschuss hat. Gleichzeitig wird aber gesagt, Außenhandelsdefizite sind schlechter, haben die Krise mit ausgelöst, ja. Also es ist wieder so ein wunderschöner Widerspruch, meiner Meinung nach. Und dann geht es natürlich schlussendlich darum, dass keine Kapitalentwertung stattfindet. Das heißt, die Banken, die Vermögenswerte und auch Privatindividuen, die halt Vermögenswerte haben und das nicht in Bildern oder Comicheften oder was es heute, Oldtimer oder sonst was angelegt haben, ja, sondern in Financial Assets, die freuen sich natürlich, wenn dafür gesorgt wird, dass hier keine Luft praktisch aus dieser Asset-Inflation, die wir ja nun mal haben, ja, ich hatte ja auf den DAX hingewiesen, dass das eben nicht passiert. Das Blöde ist natürlich, und da haben dann konservativ-liberale Kritiker Austrians recht, dass man dann Kollateralschäden hat. Das heißt, andere Länder müssen dann intervenieren, zum Beispiel die Schweiz. Ja, kann man jetzt überlegen, wieso, warum, weshalb, ist der ausgestiegen, ja, was ist die Schweizer Notenbank eigentlich für eine Institution? Ist ja im Grunde gar keine eigentlich öffentliche Institution, die zahlen ja Dividenden, teilweise an Privatbanken aus und so weiter, ja. Aber wenn wir das mal alles weglassen, zeigt sich, dass auf jeden Fall negative externe Effekte, um den Ökonomen verständlich zu bleiben, hier auftreten, ja. Und das ist nicht gut. Das heißt, hier wird eine Manipulation eingeführt im EU, im Eurogebiet, ja, im Euroraum. Und andere müssen sich anpassen, indem sie dann auch Interventionen betreiben. Und alle machen das unter dem Headline Rettung der Marktwirtschaft, ja. Und das Niedrigzinsumfeld hatte ich ja schon erwähnt. Und dann kommt Herr Juncker auf keine andere Idee, als nochmal 315 Milliarden rauszujagen, auch wieder durch eine öffentliche Bürgschaftserklärung, ja. Und die Projekte sind ja jetzt eingereicht, da gehören auch Atomkraftwerke und so weiter zu. Auf jeden Fall Big Projects, ja. Das kann einen auch nicht verwundern, wenn man sich die Kommission anguckt. Es soll ja was Sichtbares sein, ja. Und dann ist man eben für solche Riesenprojekte, also ein Staudamm wäre auch toll, ja. Kann man halt nur in Europa schlecht machen. Na schön. Und dann kann man noch sagen, die Generalversicherung hier, OMT, ja, Outright Monetary Transactions, das war ja die kostenlose Generalversicherung von Herrn Draghi, als er gesagt hat, passt auf Freunde, ihr habt viel Mist gemacht, aber whatever it takes, kauft mal schön die Staatsanleihen, ja, und wenn ihr das macht und es schief geht, kaufe ich euch den ganzen Krempel ab, ja, das war ja im Grunde OMT, wenn wir es mal genau nehmen. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nicht so eine tolle Idee, EuGH, Generalanwalt hat gesagt, naja, eigentlich doch okay. Draghi und Konsorten ist im Prinzip schon weiter, weil die sagen, wir kaufen proportional zu den Länderanteilen auf und dann hat das im Grunde überhaupt nichts mit OMT zu tun. Das heißt, wenn der EuGH irgendwann mal entscheidet und er wird sowieso positiv entscheiden, ist es völlig egal, weil das Urteil, diese Geschichte, die sie jetzt hier machen, mit dem Ankauf von Staatsanleihen überhaupt nicht betrifft. Ja? Das heißt, völlig egal, was die Bürger beschließen, was die Parlamente sagen, was ein EuGH oder ein Bundesverfassungsgericht sagt, die sind schon wieder einen Schritt weiter, die Freunde, ja? Na gut. Und dieses OMT hat ja gewirkt, aber es lässt jetzt nach, ja? Und die Finanzcommunity, die sieht das ganz genau. In Griechenland wird Geld abgehoben, ja, die griechischen Banken sind praktisch pleite, ja? Es waren 2, jetzt sind es schon 6, weil die Leute ihr Geld holen und sagen, hu, wer weiß, was da kommt. Und jetzt kann er sagen, naja, Griechenland, aber in Italien ist genau das Gleiche. Wenn Sie sich mal die von Herr Sinn so tief ins Herz geschlossenen Tage-2-Salden anschauen, werden Sie feststellen, dass dieser Negativsaldo von 75 Milliarden Mitte 2014, Ende 2014, auf über 200 Milliarden angestiegen ist. Ja? Und da wundert es mich schon, dass Herr Sinn da keine Demonstration organisiert, am Rande von anderen. Auf jeden Fall, OMT wirkt nicht mehr, ja? Kann man sagen, lässt langsam nach. Na gut, jetzt kann man fragen, ist das Ganze denn eigentlich alternativlos? Ja? Geben die sich nicht Mühe, aber es geht halt nicht besser. Und natürlich gibt es Alternativen. Es gibt hunderte, keine Angst, ich werde nur 95, na Quatsch, nur ein paar aufzählen. Ja? Natürlich gibt es Alternativen. Man könnte von heute auf morgen viele Probleme lösen. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Diese 1 Billion, die an Staatsapparate ausgeteilt werden soll, ja, und an Banken, die könnte man doch gut liberal gesehen an die Bürger. Die wissen doch Konsumentensouveränität und so weiter. Die wissen doch am besten, was sie mit dem Geld anfangen können. Warum teilen wir die 1 Billion, wenn es denn darum geht, eine Deflation zu verhindern und ein bisschen inflationäre Tendenzen zu erreichen? Warum geben wir die nicht anteilig an die Bürger, inklusive Kinder und so, ja? 3000 Euro pro Nase macht das ungefähr, ja, pro Person aus. Why not? Dann hätten wir zumindest sofort eine Wirkung in der Realwirtschaft. So wäre das. Entweder die Leute würden konsumieren, kann man sagen, hurra, die Wirtschaft springt an, oder die zahlen Schulden, da sagen wir, hurra, die zahlen ihre Schulden zurück. Gleichzeitig steigen vielleicht die Preise, da sagen wir, ja prima, doppelte Dividende, die sollen ja auch steigen. Ja? Und dann sagt natürlich irgendein Schlaumeier, ja, beim EU-Vertrag steht's, dürfen sie nicht, aber den Paragraph möchte ich gerne mal sehen, da gibt's nämlich eine intensive Blockdebatte zu. Also das heißt, kann man ganz einfach machen. Und dann natürlich könnte die EZB alle Schulden über 50% der Länder aufkaufen, ja? Das kann sie ja machen, die hat ja genug Geld, gell? Die kann also durch einen Buchungsakt kann sie 1 Trillion im Grunde überweisen, ja, wenn sie Lust hätte, gell? Macht sie zum Glück aber nicht. Also die könnte im Prinzip alle Schulden über 50% aufkaufen, würde sie dann in der Bilanz halten und zum Aufkaufpreis würde sie, also sie würde die zum Aufkaufpreis in einen Nullzinscoupon umwandeln. Das heißt, die Länder müssen für diese Dinger dann keinen an die EZB als Besitzenden dann, ja, müssen die keine Zinsen zahlen. Dann wird man den Ländern 5 Jahre Zeit geben, ja, bis sich irgendwie konsolidiert haben. Und dann müssten sie diesen Betrag langsam aber sicher zurückzahlen, ja. Da würde niemand enteignet, da würde die EZB-Bilanz nicht belastet, obwohl das auch egal wäre. Und es wäre eine Entschuldung da ohne großes Trara. Also es gibt noch 10 andere Vorschläge, wie man das machen könnte, ja. Nur fragen Sie sich mal, warum wird das eigentlich nicht gemacht? Ja? Warum wird es nicht gemacht? Jetzt kann man sagen, ja, Frau Merkel hat die falschen Berater, aber das ist ja selber schuld und irgendwie sucht sich ja die, die am ehesten entgegenkommen. Und das hängt eben, jetzt bin ich schon bei Punkt 1, gell? Das hängt eben mit den Werturteilen zusammen. Ja? Die Frage ist immer, cui bono, wer zahlt, wer profitiert? Das sollte ein Ökonom, ja, der ja an den Homo economicus glaubt oder es sein lässt, die Frage sollte der immer ganz vorne oben auf der Agenda haben. Und mein Wertfundament, ja, kann ich Ihnen kurz sagen, ist ein minimalistisches. Es soll demokratisch sein. Das heißt, wenn wir schon Parlamentarismus haben, sollen die Parlamente entscheiden und nicht irgendwelche Super Marios oder Politiker in der Kommission im Hinterstübchen. Und dann wird die Pistole auf die Brust der Parlamentarier gesetzt, ja. Stimmen ab oder alles bricht zusammen. Das war ja mehrfach so, gell? Und der arme Bundespräsident damals kann noch nicht mal das Hemd wechseln, damit er dann plötzlich innerhalb von 5 Minuten so Sachen unterschreibt. Ist doch unmöglich sowas. Dann zweitens sollte es sozial sein. Es gibt ein soziales Minimum. In Griechenland, Spanien und so ist das für einige unterschritten, ja? Wenn die Leute 1.000 auf den Tisch legen müssen, ansonsten können sie, wenn sie was am Herzen haben, krepieren, wenn sie Lust haben, ja? Es geht einfach nicht. Und könnt Ihnen da viele Beispiele nennen. Kulturell divers heißt, es darf kein Regime geben, wo eine bestimmte, sagen wir mal, ein Leistungslevel allen vorschreibt, wie sie selber auch leisten müssen. Ja? Der Nordeuropäer, der busy Nordeuropäer braucht den warmherzigen Südeuropäer sozusagen. Ja? Das hat dann eben natürlich nur gewisse Kosten, da sind die Straßen eben nicht so ausgebaut. Ja? Das ist halt die Falle. Wir alle wollen alles gleich haben und trotzdem unterschiedliche Lebensstile bewahren. Geht halt nicht. Ja? Dann legal. Ich meine, der EU-Vertrag ist natürlich mehrfach de facto gebrochen worden durch diese ganzen Rettungsschirme. Nicht? Da hat man Zweckgesellschaften in Luxemburg aufgelegt, EFSF und so weiter. Ja? Jetzt haben wir den ESM, ist ja auch nicht so eine wirklich saubere Angelegenheit, wenn man es genau nimmt. Dann sollte es gerecht sein. Gerecht heißt, all diejenigen, die Jahrzehnte gut gelebt haben in Europa, ja, und die Gewinne gemacht haben, als es gut ging, die sollen jetzt auch für die Verluste einstehen, ja, ist doch klar, nicht? Ich meine, warum beziehen Leute Rendite? Warum kriegen die Zinsen? Weil es schief gehen kann. Und wenn bestimmte Kreise, denen es eh schon gut genug geht, wenn es gut geht, die Gewinne einscheffeln und wenn es schief geht, dann ist der Vollidiot von Staatsbürger dran. Das finde ich unmöglich und das unterminiert unsere Gesellschaftsformation. Das sage ich Ihnen mal. Solche Prozesse sind 10-mal schlimmer als, was weiß ich, ein paar hundert Leute, die Pegida sonst was durch die Gegend rufen. Ja? Das entkernt sozusagen das Fundament der Gesellschaft. Das ist so, ja. Finde ich 10-mal schlimmer, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wobei ich mit bestimmten Parolen überhaupt nichts am Hut habe. Dürften Sie schon gemerkt haben. Und dann natürlich ökologisch, ja. Ökologisch heißt, Und das ist ein grundlegender Irrtum, den die EU-Politik im Moment begeht. Man könnte aus der Krise herauswachsen. Ja? Also wir klatschen alle dreimal in die Hände und steigern dann wieder das Bruttosozialprodukt und dann wird alles so schön wie früher. Wir haben 5% und dann zahlen wir die Schulden, wenn der Zins 3 ist, ja, haben wir immer einen Überschuss und dann zahlen wir das schön weg. Also aus der Krise herauswachsen. Und das ist eine ausgesprochen dumme Idee. Ja? Die ist genauso dumm wie die Austeritätspolitik letztendlich. Und das geht schief. Also ich will jetzt keinen Post-Öko-Diskurs hier führen, nur das sind die Tatsachen. Hat der Meinhard Miegel, er ist so ein konservativer Denkwerker da, ja, hat der ja mal so schön zusammengestellt. Durchschnittlich jährliches BIP-Wachstum pro Kopf und Jahrzehnt in den Gründungsstaaten der EU. Wenn man sich das anschaut, klare Tendenz. Jetzt kann man sagen, naja, schön, das ist das alte Europa. Wie schaut es mit den anderen aus? Wie schaut es mit Deutschland aus? Genau das Gleiche, ja. Hier EU15, da sind ja noch ein paar agile neue Bewerber drin und so, gleiche. Jetzt kann man sagen, die USA, ja, wie ist es denn da? Ja, ganz genau das Gleiche, wenn sie es pro Kopf Jahrzehnt und real nehmen. So, das war also jetzt sind wir schon bei Punkt 2. Also Sie merken, es wird immer schneller, ja. Punkt 0 hat lange gedauert, Punkt 1 schon besser, ja. Jetzt Punkt 2, mal schauen. Also das ist das Narrativ. Das Narrativ über Finanzkrisen lautet, es gibt eben manisch-depressive Finanzphasen und das ist total einfach zu verstehen. Und Ökonomen bevorzugen es ja, komplizierte Formeln und so weiter anzuführen, das können sie auch gerne machen, aber im Prinzip ist meiner Meinung nach, und das können wir gerne diskutieren, ist das der Kernprozess. Üblicherweise, Haushalte sparen, Finanzinstitute transformieren das, damit sie Unternehmen längerfristige Investitionen ermöglichen, ja, leihen denen das aus, das BIP steigt und alle sind zufrieden, so steht es im Lehrbuch. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die das anders sehen und das auch schon lange gesagt haben, Veblen, Galbraith, Kindleberger, Minsky und so weiter, und die sagen, naja, blöderweise passiert oft auch was anderes. Zunächst mal gibt es eine Bonanza, ja, Sie erinnern sich, gell, an das brennende Feld, die schöne Musik und so, ja, und also das sind meinetwegen Tulpenzwiebeln, das sind Junkbonds, ja, das sind CDO Squares und was weiß ich nicht alles. Also die Fantasie der Menschen lässt sich relativ leicht durch irgendwas anregen. Und dann denken die, oh, da gibt es neue Möglichkeiten, dann gibt es einen Boom, Euphorie, eine Abweisung, Unbehagen, Panik und im wahrsten Sinne des Wortes Misskredit. Dann haben wir eine Depression und dann passiert Leverage. Das heißt, die Leute versuchen, ihre Schulden loszuwerden. Und so etwas passiert immer wieder. Jetzt können Sie sagen, ja, wann ist denn das passiert? Naja, zum Beispiel im Jahr 2000 ungefähr, als wir den neuen Markt in Deutschland hatten. Ja, Sie erinnern sich noch, der Herr Krug und so weiter. Dann hatten wir die Dotcom-Krise und dann sind mal ein paar hundert Unternehmen pleite gegangen. Ja, und viele haben dann in die Muppets-Show und so weiter, haben das Geld rein investiert und dachten, das ist jetzt der große Bringer. Ja, na gut, also das heißt, das ist eine ganz einfache Geschichte, ja. Leute denken irgendwo, da ist jetzt ein neues Feld, ja. Das sind neue Möglichkeiten, dann gibt's einen Boom, alle wollen drauf, alle wollen da mitmachen, ja, profitieren. Der Nachbar nicht sagt, ha, und du arbeitest, ich verdiene so, ja, und gehe aus Spaß auch noch ein bisschen arbeiten und so weiter. Und irgendwann wird das nicht mehr gedeckt. Also zum Beispiel bei Aktien, ja. Der Aktienkurs steigen immer mehr und dann gucken Sie mal auf die Dividende und sagen, naja, irgendwie passt das ja nicht so richtig zusammen. Dann steigen die ersten aus und simsalabim geht's dann eben Bach runter, ja. Und da kann man sagen, je weniger Grenzen diesem Prozess gesetzt werden, umso wahrscheinlicher und ausgeprägter tritt er dann auf, ja. Und da können Sie jetzt wirtschaftshistorisch, können Sie die Geschichte durchgehen, ja. Was weiß ich, da gab's den John Law und dann, wie gesagt, diese Tulpenzwiebelgeschichte. Und im letzten Jahrhundert gab es 50 bis 70 Beispiele alleine in Europa, alle ein bisschen anders, aber meiner Meinung nach, das ist der Kernprozess. Ja? Und wenn wir den nicht einschränken, dann passiert es immer wieder, das ist ganz einfach. Man kann das in Krisenphasen einteilen, Verluste, Ansturm, Sparer heben bei den Banken ab, dann gibt es Notverkäufe, haben wir in der Finanzkrise jetzt ganz genau gesehen, 10 Jahre vorher, ja, können Sie nach Russland gehen, Südamerika, Asienkrise und so weiter, das ist im Grunde immer die gleiche Chose, sieht nur ein bisschen anders aus, dann haben Sie Ansteckung, das Finanzsystem insgesamt wird tangiert und dann haben Sie die wunderschönen Broad Economic Effects, nämlich den Abschwung, ja, und genauso was Ähnliches haben wir jetzt auch in der Eurozone. Das könnte man hier mit Kreditzyklen beschreiben. Ich lasse es mal. Es ist halt so, dass die Finanzmärkte, die Geld- und Finanzmärkte eine bestimmte Logik haben. Ja? Das ist halt so. Sie haben da eine hohe Interdependenz und Fragilität dadurch auch. Ja? Also wenn normalerweise die Preise steigen, dann sinkt die Nachfrage. Ja? Das heißt also, irgendwo geht was los und dann wird es aber eingeschränkt. Negativer Feedback-Mechanismus. Nur bei den Finanzmärkten ist es umgekehrt. Ein Assetpreis geht hoch, andere sagen, will ich auch haben. Dadurch steigt dann noch mehr. Dann sagt der Dritte, will ich auch haben. Ja? Und dann kommt das Angebot aber nicht nach. Dann kommen die Äpfel halt aus Polen wie jetzt, ja, wenn alle Äpfel essen wollen. Im anderen Fall kaufen aber die Manager eher die Aktien zurück, weil dann ihr Bonus am Jahresende steigt. Ja? Das ist natürlich eine blöde Koinzidenz. Und in dem Moment ist das so, dass sie eben hier eine Prozyklizität in der ganzen Angelegenheit haben, die man jetzt noch anhand vieler Beispiele und so beschreiben könnte. Sie merken, ich halte Wort, gell? Das war schon bei 3. Wie viel Uhr haben wir denn?
20:07.
Oh, ja. Also das Primärphänomen, die Verschuldung, ja. Der John Kenneth Galbraith, also der Ältere, ja, der Jüngere, der agiert ja jetzt noch, der hat mal gesagt, alle Krisen sind irgendwie mit Schulden verbunden und die geraten dann gefährlich außer Rand und Band sozusagen, ja, wenn man mal out of scale so übersetzen will. Und wenn das passiert, gibt es 2 grundlegende Reaktionsformen. Entweder ich habe eine Reinigungskrise, ja, von unseren liberalen Ökonomen schön beschrieben, Schumpeter und so, ja. Die Donnerwolken ziehen auf und dann gibt es Gewitter und so weiter und dann krachen ein paar Buden zusammen. Aber hinterher ist wieder gute Luft, die Sonne strahlt und es geht wieder von vorne los. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Jetzt hatten wir aber eine Weltwirtschaftskrise, Faschismus und so weiter. Und da sagt man, es ist vielleicht nicht so der geeignete Weg. Und deswegen nimmt man den anderen Weg der Superblase. So hat das ja auch mal der Soros genannt, wodurch es dadurch nicht richtiger wird. Aber doch stimmt. Also Superblase heißt, man lässt einfach keine Luft aus den Assetwerten raus und die Zentralbank, hatten wir schon, pumpt immer weiter Geld rein. Ja? Also der Luftballon wird löchriger und deswegen muss immer mehr Luft reingepumpt werden. Ja? Und das sieht man daran, dass eben die Schulden weltweit gesehen zwischen 2008 und 2013, wo ja immer erzählt wird, wir sind auf dem Weg der Konsolidierung und dass wir da die Probleme abbauen und so weiter, kann ja keine Rede von sein, ist also das Gesamtschuldenniveau von 70 auf über 100 Billionen US-Dollar, extra US-Dollar, weil es eine schöne runde Summe ist, ist das halt gestiegen, ja. Und das ist eben dann die Sache. Das heißt, Verschuldung ist ein Problem. Hier können Sie das sehen. Hier haben Sie Advanced und Emerging Countries. Ja, die Emerging haben nach 2010 aufgeholt. Haben wir hier nicht mehr drauf. Auf jeden Fall inländische Privatkredite als Prozentsatz des BIP. Und das ist jetzt nicht nur Eurozone, sondern da haben wir halt auch andere. Ja, hier haben wir das mal am Beispiel der USA, Gesamtkredit in der US-Ökonomie. Und dann hier die Verschuldung als Prozentsatz des BIP. Ja. Das ist also auch ganz schön raufgedüst hier nach den 70er Jahren. Und jetzt können Sie sagen, naja, aber gibt es denn nicht noch andere Länder, die das halt nicht gemacht haben? Da können Sie sagen, nee, das haben alle so gemacht, außer Südafrika hier. Ja? Das sind die einzigen, bei denen hier der spätere, der rote Balken, nicht weiter vorne ist als bei den anderen. Ja? Hier haben wir Haushalte und Unternehmen, by the way. Deswegen sind die Zahlen etwas anders als vorher. Also wir haben es hier mit einem weltweiten Phänomen der permanenten Überschuldung zu tun. Und deswegen greifen auch Kritiken zu kurz, die sagen, der Euro ist an allem schuld. Jetzt schaffen wir einen Euro ab und dann blühen wieder die Radieschen. Ja? Also so wird das nicht sein. Ja, hier können Sie nochmal sehen, das Bilanzvolumen der Finanzinstitutionen der Eurozone in Billionen Euro. Das ist also da ganz schön raufgegangen, ja. Und die sogenannte Finanzialisierung. Hier haben wir Verschuldung der Banken in Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung. Da steht Deutschland, Italien nicht nach, weil man sagt ja immer Deutschland, ja, solid as a rock. Und so ganz stimmt es halt auch nicht, wenn man sich dann die Zahlen anschaut. Und hier ist ehrlich gesagt so ein bisschen mein Lieblingsschaubild. Da sieht man die gesamte Bruttoverschuldung in Prozent des BIP, ja. Nicht? Man sagt ja mal Irland, ja, die schaffen das selber und so. Jetzt ist so, dass das, was hier drin steckt, ist teilweise auch da drin. Deswegen machen wir so, ja. Den Rest vergessen wir da. Aber wenn wir uns die Eurozone anschauen, sehen wir, Selbst wenn wir jetzt hier die Finanzinstitutionen mal rauslassen, dann sind wir immerhin noch bei 300%, und das ist eine ganze Menge. Das heißt, nicht nur die Staatsverschuldung ist ein Problem, sondern ganz wesentlich in einigen Ländern die Privatverschuldung. Und zum Beispiel Irland und Spanien, die hatten ja überhaupt keinen negativen Staatshaushalt, als die Finanzkrise ausbrach. Ja? Dafür hatten sie unsolide Finanzinstitutionen, die ihnen teilweise aus Deutschland entgegengeflattert sind, wie die DEPFA, die über die HRE jetzt mit wunderschönen Milliarden eben abgebaut werden darf, über den Steuerhaus, über den Haushalt. Ja? Und das macht ja jetzt der SOFIN teilweise, FMSA, nicht? Finanzagentur für Agentur für Finanzmarktstabilisierung. Und es hat mich sehr gewundert, dass da jetzt ein ehemaliger Dresdner Bankchef der Vorsitzende wird, der ja nun wirklich sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, weil das Haus, was er geleitet hat, ja nun mal schlicht und einfach eingegangen ist. Also man ist sehr großzügig teilweise. So, hier haben wir nochmal ganz kurz. Jetzt ist natürlich, das Schaubild hatte übrigens der Giegold auch so ungefähr, ja. Jetzt ist hier, sehen wir mal, die Kreditvergabe der Banken in Bezug auf das GDP, auf das BIP an Nicht-Finanzinstitutionen. Ja? Das ist hier das Blaue. Und hier die Kreditvergabe insgesamt, die Differenz zeigt, inwiefern die Finanzinstitutionen sich untereinander verschuldet haben. Ja? Brauchen wir nicht in die Details gehen. Man kann daraus aber ableiten, dass es vielleicht einen normalen Korridor gibt von 1870 hier bis 1950. So bis 70 haben die das dann aufgeholt und dann geht es halt oben weg. Ja? Jetzt kann man das nicht wirklich beweisen. Man kann aber sagen, vielleicht ist das eben zu viel des Guten an Verschuldung. Ja? Gut. Jetzt gibt es natürlich die Frage, warum ist Verschuldung problematisch? Zum Glück ist Herr Flassbeck nicht hier, sonst würde das eine sehr lange Angelegenheit. Und ja, es gibt vielleicht irgendeine Grenze und dann wird es zur Wachstumsbremse. Ja? Und wenn die Wachstumsrate, haben wir ja gesehen, die ist sehr gering, 1% oder so, wenn die unter dem Zinssatz ist, dann nimmt der Verschuldungsgrad immer mehr zu und die Lohnquote muss sinken. Ja? Das heißt, wir haben da Umverteilungswirkung und das Verschuldungsniveau wird immer höher. Man könnte das noch weiter ausführen, aber ich lasse es mal. Ich leite daraus eine Schwellenthese ab. Die Schrumpfung des Finanzsektors insgesamt und der Verschuldung ist wesentlich. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, steht das auf der Agenda der internationalen Institutionen oder der EU-Kommission, muss man klar sagen, nein, das steht nicht auf der Agenda. Ja? Definitiv nicht. Von der Schrumpfung des Finanzsektors ist nirgendwo die Rede. Man macht ja auch nichts. Es ist ja so, dass im Unterschied zu den USA in Europa jede Bank gerettet wird, egal welche. Ja? Das ist die Politik. In den USA sind immerhin, und ich will die USA wirklich hier nicht über den Klee loben, absolut nicht, aber da sind 600 Banken eingegangen. Ja? In Europa nicht eine. Wir haben einfach zu viele Banken. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine komische, spintisierte These, sondern das sagt auch der gute Herr Martin Hellwig, der ja nun immerhin der Superexperte in dem Bereich ist. Ja, wir haben viele Treiberfaktoren, ich erwähne die nur kurz. Die Deregulierung hat dazu beigetragen, die Erfahrung mit der Weltwirtschaftskrise, die niedrigen Wachstumsraten, ja, dadurch wird es schwierig, die Schulden zurückzuzahlen. Dann, dass wir schlicht und einfach keinen Krieg hatten und dass Vermögensaufbau stattfindet und Geldvermögen vermehren sich nur, wenn es Leute gibt, die eben Kredite nehmen und dann Zins zahlen, ja, also sich verschulden. Dann haben wir einen Steuerlaschheitswettbewerb, das Wort habe ich von Hans-Werner Sinn und das kann man hier sehen. Ja, Deutschland da oben, fast Weltmeister in Bezug auf Nicht-Existenz von Vermögens- und Erbschaftssteuern. Die Debatte haben wir im Moment, das ist ja auch alles reingewaschen jetzt. Versagen des Steuerstaates, einheitlicher Zins im Euroraum, klar auch ein Problem, aber eins unter vielen, ja, nicht ein Hauptproblem. Dann falsche Kredite im Immobiliensektor, ja, hätte die EZB ja auch mal reagieren können, hätte sie sagen können, für Immobilienkredite müssen die Banken mehr Eigenkapital hinterlegen, schon wäre da Ruhe im Karton gewesen. Ja. Denn wenn man sagt, ja, die EZB rettet uns jetzt, ja, warum haben sie denn damals im Vorfeld nicht aufgepasst? Also das sollte einen doch eher skeptisch stimmen. Dann haben wir die Flassbeck'schen globalen Ungleichgewichte, dann haben wir das Hubersche Geldschöpfungsprivileg und die ungleiche Verteilung. Ließe sich so alles Mögliche zu sagen. Aus Italien und Griechenland sind allein 2011 500 Millionen Euro in ein einziges Wohngebäude, ja, One Hyde Park geflossen. Gell?
hätte man mal eine kleine Kapitalverkehrskontrolle gemacht und hätte damit den griechischen Staatshaushalt ein bisschen aufgepäppelt, wäre es vielleicht eine bessere Idee gewesen. Und diese These von Occupy, dass die reichsten 1% Gewinn machen und der Rest dumm dasteht, das ist, wenn man das Einkommenswachstum hier betrachtet, ist das eine richtige These gewesen. Muss man einfach mal so festhalten. Ja, die 5 europäische Finanzreformchen. Nicht Reformen, ja. Gedeckte Leerverkäufe sind möglich, Hochfrequenzhandel, es gibt keine Mindesthaltedauer und. Die Megabanken dürfen weitermachen. Die Bankenunion ist ein bescheidenes Substitut. Es gibt keine Staateninsolvenzverordnung. Die Finanztransaktionssteuer, da will man 1000 Ausnahmen machen, obwohl Herr Schäuble ja gesagt hatte, sie liegt ihm so am Herzen. Im Moment sieht sie ein bisschen anders aus, wie auch immer. Ja, weshalb keine marktwirtschaftlichen Lösungen? Weil man Angst vor einer Kernschmelze hat, weil es Megabanken gibt, weil die Vernetztheit so groß ist und so weiter. Und dann, Sie merken, gell? Sind schon bei Punkt 6. Jetzt ganz kurz die Reformagenda. Ja? Wir brauchen eine Schuldentilgungskonferenz, die unter wirtschaftsethischen Gesichtspunkten klar sagt, wer wie bluten soll. Ja? Sollen nur die reichsten 1%, die letzten 30 Jahre kräftig eingecasht haben, sollen nur die zu Rate gezogen werden? Sollen das alle sein? Also diese Piketty-Debatte in gewissem Sinne. Ja? Soll auch jemand, der eine Lebensversicherung hat, soll der auch ein bisschen, aber nicht ganz so viel herangezogen werden? Wie soll das gehen? Ja? Und man muss abschreiben, ist völlig klar. Ja? Die Griechenschulden können sowieso abschreiben. Ist nur die Frage, wer sie an die Backe kriegt. Ja? Und also da bräuchte man mal eine klare Geschichte. Vollgeldreform hatten wir schon, ja? Halte ich für sehr zentral. Und es gibt ein Papier von der Isabel Schnabel, Sachverständigenrat, und Herrn Brunnermeier, ja, die zeigen, dass also, das sind jetzt also ganz brave Mainstream-Ökonomen, ja, klar, gell? Und die machen ja so empirische Untersuchungen. Und die haben gezeigt, dass die Banken- und Finanzkrisen und dann Staatsschuldenkrisen, dass die meistens mit einer zu starken Kreditexpansion über den Bankensektor zu tun haben. Und dann würde ich sagen, bevor man jetzt sich 1000 Sachen überlegt, wenn es wieder passiert, dass man da übers Wochenende Banken abwickelt und all solche Spintisiervorstellungen, ja, dass man an der Quelle ansetzt und sagt, dieser Kreditexpansionsprozess, der muss eben irgendwie in den Griff bekommen werden. Und zwar auf eine marktwirtschaftliche Art und Weise. Und nicht, dass man dann 1000 Vorschriften macht. Und eine Frau Lautenschläger oder irgendjemand anders, den sonst kaum jemand kennt, dass die dann sagen, ja, da wird interveniert und da aber nicht und da dann doch und da hier. Und die EU-Kommission hat dann Schwellenwerte und macht makroprudentielle Regulation. Dann streiten sie sich wieder, dann kommt wieder nur Käse raus, weil das eben irgendein Kuhhandel dann ist. Ich meine, so ist es doch, wenn wir es mal genau sagen. Warum da nicht eine klare Vollgeldreform? Dann noch Bankenzerschlagung, ja, seit Herrn Brüderle wage ich das zu sagen, weil der wollte ja mal Google zerschlagen, hat er gesagt. Natürlich, als er nicht mehr in der Regierung drin war. Und also warum nicht 100 Milliarden, ja? Wenn wir sagen, es soll kein Unternehmen geben, was so groß ist, dass es eine marktbeherrschende Stellung hat und den Staat erpressen kann, indem es sagt, lass mich fallen, dann fällst du tief, noch tiefer, ja? Das ist ja die Logik der Geschichte, die implizite Staatsgarantie. Dann würde ich sagen, ja okay, dann müssen wir marktwirtschaftlich die Banken zerkleinern, ja. Das ist doch ganz einfach. Warum denn nicht? Und im Euroraum ginge das ja auch. Dann 30% hartes Kerneigenkapital, heute haben wir 3%, ja. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist im Grunde fast gar nichts. Weil wenn die Vermögenswerte einer Bank um 3% sinken, und das kann schnell passieren, ja, in Bezug auf diese Schweizer Geschichte, da gab es noch viel mehr in dem Sinne, ja, ja, dann machen wir noch 30%. Hat es früher auch gegeben, ja. Und es gibt viele Argumente, warum es kein Problem ist. Können die Leute mal ihr Geld sinnvoll anlegen. Dann ein echtes Trennbankensystem. Die Punkte lassen wir weg. Kerngeschäfte nur OTCs, einklagbar. Ein paar Verbote könnten auch ruhig sein, zum Beispiel Leerverkäufe und Kreditausfallversicherungen, ja, die wären garantiert bei Gelegenheit wieder ein Problem. Eine Finanztransaktionssteuer würde vor allem die Derivate treffen, wenn es auf den Notional Value geht, also nicht das, was ich einzahle, ja, die Anfangseinzahlung, sondern wenn es auf die Kontraktsumme geht. Und da werden aus 0,01% werden dann plötzlich 1 oder 2%. Und schrumpfen die dann. Bei Finanztransaktionssteuer auch eine Haltedauersteuer, ja, das ist schon verrückt, wenn innerhalb von Nanosekunden da die Geschäfte gemacht werden und man tatsächlich überhaupt nicht mehr verfolgen kann, was war da eigentlich. Man kann, wenn es wieder schief geht, ja, wir hatten es ja im Mai 2010, da haben Sie Millionen von Kontrakten, die in Sekunden schnell, na Millionen nicht, aber Hunderttausend von Kontrakten, die in Sekunden abgewickelt werden, ja. Sie können überhaupt nicht nachverfolgen, wie die Marktdynamik war. Ist völlig unmöglich, ja. Völlig unmöglich. Wie wollen Sie das denn gerichtlich handhaben? Ja, dann Gegensteuern durch alles Mögliche, dann Insolvenzen und Parallelwährung. Staaten und Banken müssen scheitern können. Und dann natürlich Verbraucherschutz. Und in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung. Die Geldanlage auf Finanzmärkten, die einfache Wahrheit, ja? Jetzt kommt mein Tipp sozusagen, ja? Ganz kurz. Niemand weiß, wohin der Markt geht, weder Experten noch Neulinge, weder Wahrsager noch Astrologen. Da kann man sagen, ja, dann lasse ich es lieber. Aber nee, das ist genau nicht die Konsequenz, sondern vermeiden Sie klassische Anlagefehler, nämlich an historische Renditen sich zu orientieren, Einzelwerte zu kaufen, sich auf eine Assetklasse, Immobilien, ja? Beton, zu orientieren oder dass Sie sagen, ja, da gibt es ein gutes Unternehmen, nicht? Also das Unternehmen, das kann nicht scheitern, ja? 3 Tage später ist soweit. Dann unterschätzen die Leute oft die Kosten, die damit verbunden sind, wenn sie aktiv gemanagte Fonds haben und wenn sie glauben, sie sind schlauer als die 100.000 Leute, die sinnloserweise sich Gedanken machen, wie das morgen, was man nicht vorhersagen kann, in Frankfurt oder anderswo, Düsseldorf, Berlin etc., ja, wenn sie mit denen konkurrieren wollen. Das kann nicht gut gehen. Und trauen Sie keinen Kursprognosen von Experten, Ratings, Zeitschriften und vor allem nicht Bankberatungen, ja? Nicht, die mit schönen Broschüren daherkommen und so weiter. Je schöner Ihr Berater daherkommt, umso weniger Rendite haben Sie. Denn das Anlageprodukt, was Ihnen verkauft wird, ja, wenn ein schönes Haus da ist und ein schickes Auto und ein netter Berater, ja, der ein gutes Einkommen hat, das ist genau die Rendite, die Ihnen fehlt. So ist es. So einfach ist das, ja? Deswegen, was könnten Sie machen und vor allem die Studenten, ja, die souveräne Strategie ist nicht, sich eine Riester-Rente zu kaufen, ja, das ist eher eine schlechte Idee, auch nicht ein Banksparplan oder sonst was, ja, keinen aktiv gemanagten Fonds und sei es Templeton oder PIMCO oder sonst was, sondern Sie kaufen sich Exchange-Traded Funds, ETFs, ja, kaufen und halten ist das große Stichwort. Da haben Sie eine maximal erreichbare Sicherheit, wenn Sie über alle Assetklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und so weiter gehen. Und dann können Sie 8-10% real per anno machen, außer das System bricht insgesamt zusammen. Und dann ist Ihr Geld sowieso flöten, da macht es auch nichts. Ja? Dann haben Sie halt diese falsche Strategie gewählt. Aber in normalen Zeiten ist das so. Ja? Also wie geht ein ETF? Zum Beispiel DAX-ETF, der DAX steigt um 1%, dann kriegen Sie in Ihrem ETF 1% mehr. Das ist also eine passive Abbildung eines Indexes, ja, ganz einfach. Und wenn er sinkt, dann sinkt er, ja. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie das müssen Sie nur einmal kurz machen, dann hat sich's. Es gibt natürlich Gegner, das sind Banken, Fondsgesellschaften, Vermögensberater, Medien. Ja, das sind ungefähr 800.000 bis 1 Million Menschen in Deutschland, die sinnlosen Tätigkeiten nachgehen. Ja? Die versuchen, ihnen was zu verkaufen. Schade drum. Ja? Das wird so selten angesprochen, weil halt meistens die Leute bis zu den Gewerkschaften, die ja dann Verdi-Mitglieder verlieren, diese Leute werden Ihnen nicht sagen, dass das die falsche Strategie ist. Ja? Und da zahlen Sie halt 0,15% statt 1,5 plus Ausgabeaufschlag und was weiß ich nicht noch alles. Und verdeckte Managementgebühren. Und Gerd Kommer hat das mal in der Buy-and-Hold-Bibel beschrieben. Und hier wollte ich noch auf etwas hinweisen, dann bin ich fertig. Ja? Sie werden vielleicht sagen, das ist illegitim, das zu tun, aber es ist eine öffentliche Institution. Stiftung Warentest, ja, hat im Dezember ein Spezialrenditesichern rausgegeben. Und da können Sie genau sich das mal durchlesen. Ja? Und dann überlegen Sie mal, wenn Sie ein bisschen Geld haben und wie Sie es anlegen wollen, überlegen Sie mal, ob das nicht sinnvoll wäre. Und es kann ganz einfach sein, zum Beispiel hier, das Tiger-Pantoffel-Portfolio, gell? So beschreiben die das. Pantoffel deswegen, weil sie machen das einmal, sie errichten ein online so ein Depot, ja, kostet ja kaum was, können sie bei Sparda, Sparkasse, sonst wo machen, ja. Und dann können sie nach der Risikobereitschaft variieren und in 5 Minuten ist die Sache gelaufen, ja. Und dann nehmen sie meinetwegen ein ETF auf den Index MSCI World von DBX Trackers, Deutsche Bank, das ist die Kennzeichnung, oder iShares, das ist BlackRock, leider ist iShares von BlackRock aufgekauft worden, Comstage ist Commerzbank, UBS, kennt man ja, und Luxor, ja, und dann noch ein Emerging Markets und Euro-Staatsanleihen, Indizes, ja, hier irgendeine Kombination, je nachdem, wie wagemutig Sie sind, ja, das immer noch konservativer Anteil, Aktien-Schwellenländer, das. Kaufen Sie 3 ETFs, ja, können Sie einen Sparplan machen, zahlen Sie jeden Monat, wenn Sie ein bisschen Geld haben, ein. Und dann sind Sie diejenigen, die aus diesen Sachen profitieren und nicht halt irgendwelche Bankberater oder sonst was. Ja. Die werden, wenn sie vernünftige Menschen sind, auch woanders einen guten Job finden, ja, wenn sich das mal rumgesprochen hat. Also da brauchen wir keine falschen Probleme sehen. Also dieser Finanztest, ja, kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Und mit dieser vielleicht illegitimen Bemerkung höre ich endlich auf.
So, vielen Dank für den Vortrag. Viele Punkte angesprochen worden, so wie der Titel der Veranstaltung ist. Was geht mich die Krise an? Auch noch Vorschläge gemacht für die Bürger hier vor Ort, wie man den zukünftig auch anlegen kann. Insofern glaube ich, dass viele Fragen sicherlich jetzt aufkommen werden. Und wir gehen jetzt direkt über zu den Fragen. Bitte schön.
Eine neugierige Frage, hoffentlich ist sie nicht so dumm, dass Sie sie gar nicht beantworten wollen. Sie haben nichts gesagt zu Immobilienanlagen.
Also in ein breit diversifiziertes Portfolio gehören natürlich Aktien, richtig, ja. Da gehören Aktien rein, da gehören Rohstoffe rein, sehr problematisches Thema, ja. Da gehört Emerging Markets rein, ja, und da gehören Staatsanleihen rein, ist richtig, ja. Sollte man machen, wenn man breit diversifizieren will, ist klar. Nur halt keine geschlossenen Fonds oder sonst was, ja, oder aktiv gemanagte, oder dass man sagt, in China, das boomt noch Jahrzehnte weiter, das könnte sich übermorgen als einen Fehler herausstellen. Also da soll man nicht schlauer sein als die Märkte. Aber Sie haben recht.
Der Euro ist inzwischen eine Weichwährung. Der Schweizer Franken hat uns gerade gezeigt, dass auch ein kleines Land in der Lage ist, eine unabhängige Politik zu betreiben. Der Euro war nicht immer eine Weichwährung. Von 1,45 ist der Kurs 1,45 Dollar auf jetzt 1,15 Dollar zurückgegangen. Und wir können ja davon ausgehen, dass die Europäische Notenbank bemüht ist, den Euro-Kurs weiter zu drücken. Wem nutzt das eigentlich? Das ist meine Frage an Sie.
Naja, es nutzt der Exportwirtschaft irgendwo, ja. Die Frage ist, hat man das nötig? Eine andere Frage ist ja, ist der Kurs des Euro jetzt so furchtbar niedrig? Ja? Also zu Zeiten von Deusenberg war er ja auch schon mal so ungefähr. Und es ist halt, also wenn man versucht, aktiv einen Wechselkurs zu drücken, das hat immer negative Auswirkungen eben. Ja? Da müssen Sie viel Geld in die Ökonomie reinhauen. Irgendwann haben wir vielleicht doch Inflation mit der gleichen Umlaufgeschwindigkeit und den gleichen Verhaltensparametern der Wirtschaftssubjekte hätten wir eine Inflation von 20-25%. Ja? Nicht? Das ist ja so. Also man kann das ja modellmäßig durchspielen. Was wäre eigentlich, wenn das gleiche Ausgabe- und Investitionsverhalten und so weiter, wenn das vorliegen würde? Das kann ja auch irgendwann mal umschwappen, also umklappen da. Ja. Das heißt, bin ja nun wirklich kein Marktwirtschaftsapologet, aber das kommt mit Kosten, klar. Ja. Und die Kosten hat natürlich der Kleinanleger. Ja. Die Leute kaufen, machen halt hier nicht Pantoffelgeschichte, ja. Sonst würden alle von dieser Politik irgendwo profitieren. Ja, und wenn die halt eine Lebensversicherung haben, dann sind sie irgendwo die Dummen, wenn sie die neu abschließen.
Herr Peukert? Ja. Also jetzt 55 Minuten Hiobsbotschaften über die Instabilität des Finanzsystems und dann in den letzten 5 Minuten doch Vertrauen in die Märkte durch Kauf von ETFs hinterhergeschoben. Ist das nicht ein bisschen inkonsequent?
Das ist richtig, ja. Das stimmt. Nur viele stehen ja wirklich vor dem Problem, das Geld ist nun mal, was mache ich jetzt damit, ja? Und ich könnte natürlich sagen, wir machen eine Happening-Aktion und verbrennen es hier auf dem Domplatz. Es ist ein Problem da drin, ja? Ist richtig. Will ich gar nicht wegreden.
Ich habe nur eine Frage. Die ganze Zeit, ich höre Deutschlandfunk und es wird berichtet, dass im Großen und Ganzen, ohne jetzt Zahlen zu nennen, da verstehe ich auch wenig davon, die USA in dieser ganzen Krise seit 2008 etwa immer noch am besten dasteht. Können Sie ein paar Erläuterungen dazu vielleicht mal machen, wie das kommt?
Ja gut, die USA haben eine sehr konsequente Expansionspolitik da betrieben, ja. Und einige Keynesianer sagen, ja, das müssten wir genauso machen, ist aber die Frage, wenn Sie sich anschauen, die Zahl der Arbeitslosen, so stark sind die nun auch nicht gesunken in den USA. Und es hängt ja auch mit sehr, sehr fragwürdigen und meiner Meinung nach total unverantwortlichen Maßnahmen in Bezug auf die Energiepolitik, also das ganze Fracking und so, ja. Das ist ja unglaublich, wie da das Land zerstört wird, regelrecht. Und das spielt dann eben auch eine Rolle, dass die Rohstoffpreise, also die Energiepreise dann gesunken sind, ja, ist klar. Aber es wird auch oft übertrieben, wie gut die USA so dastehen. Also wie viel da letztlich bei den Beschäftigten ankommt, das ist ja nicht nur unter kritischen Ökonomen, ist das eine etwas offene Frage, glaube ich.
Es gibt ja viele Statistiken, die sagen, dass in den letzten Jahren die Geldmenge weltweit gigantisch, Sie haben das ja auch dargestellt, gigantisch gestiegen ist. Und wenn jetzt noch Staatsanleihen gekauft werden, dann wird die Geldmenge weiter wachsen und die Realwirtschaft deutlich dahinter zurückbleibt. Die Differenz ist ja, ich will es mal ein bisschen flapsig formulieren, sehr viel heiße Luft. Was ist denn Ihre Prognose, wie das Szenario aussieht? Diese heiße Luft ist ja nicht unendlich ausdehnbar. Was dann am Ende steht, wenn diese heiße Luft immer mehr wird, wenn jetzt hier noch Staatsanleihen gekauft werden, die USA haben sich jetzt erstmalig, anders als voriges Jahr, still und leise darauf geeinigt, ihre Schuldengrenze wieder anzuheben, ganz im Unterschied zu anderen. Die Frage ist, wenn die Realwirtschaft weiterhin, auch in Zukunft wie in den letzten 10 Jahren, sehr viel langsamer wächst als die Geldmenge, dann muss das doch an sich theoretisch irgendwann mal entweder zu einem Knall oder zu einer gigantischen Inflation führen. Was ist da Ihre Prognose?
Das weiß ich auch nicht, sonst würde ich ja darauf spekulieren. Das kann man schlecht sagen. Es hängt ja auch sehr von, ich meine, die Ökonomie ist kein geschlossenes System, hängt sehr viel von politischen Dingen ab. Wenn jetzt nächste Woche meinetwegen die Syriza gewinnt, ja, wie geht das dann weiter? Das weiß man ja nicht genau. Macht man dann einen Schuldenschnitt, übernimmt die EZB, übernimmt was, weil der Syriza-Plan kann ja so gesehen werden, dass es eigentlich nur eine Weiterführung von dem, was Draghi mit den Aufkäufen vorhat. Passiert, ja. Die kaufen die auf und verkaufen sie eigentlich wieder, ja. Und dann hat man ja da so eine einheitliche Linie. Es kann aber auch sein, dass man sagt, so Leute wie Syriza, weil Ende 2015 sind Wahlen in Spanien, Podemos hat im Moment die Mehrheit, und dann könnte man sagen, dass der, ich nenne es mal hegemoniale Block sagt, wir müssen die auf jeden Fall fertig machen. Das ist kein Modell, kein Alternativmodell, kein vernünftiges Alternativmodell für Europa ist. Dann verweigert man die Emergency Liquidity Assistance, dass also die griechische Nationalbank Geld drucken darf, was im Moment ja darf, und zwar ganz, ganz heftig, ja, sogenannte ELAs. Und dann könnte man natürlich noch sagen, ja, die griechischen Staatsanleihen sind jenseits von Triple B minus, ja, das ist im Grunde Ramsch und wir nehmen die nicht mehr an und in dem Moment sind die griechischen Banken pleite, weil sie ja nicht mehr an Zentralbankgeld rankommen, weil sie Staatsanleihen nicht mehr einreichen können. Also insofern gibt es mehrere Möglichkeiten, hier Sand ins Getriebe zu streuen. Ja, und was passiert dann? Ja, ich weiß auch nicht. Bricht dann die Eurozone auseinander, tut es nicht, ja. Gibt es dann zwei verschiedene Bereiche oder scheiden nur die Griechen aus oder führen die eine Parallelwährung ein? Das weiß man nicht. Und das ist das Beunruhigende, dass man es nicht weiß.
Meine Frage, warum hinter Rohstoffen ein Fragezeichen?
Weil es eine Debatte gab, eine sehr intensive, dass es Rohstoffspekulationen gibt. Und die Sache ist die, immer mehr Leute machen solche ETFs, ja, und unabhängig vom momentanen Preis fragen die diese Exchange-Traded Funds nach. Und das treibt die Rohstoffpreise, wenn diese Güter dann auch real gekauft werden, treibt das die Preise rauf, die Rohstoffpreise. Und da ist ein Problem. Das ist eine Paradoxie, weil man sagt ja immer, die Rohstoffpreise gehen rauf, weil Leute spekulieren. Aber gerade Leute, die nicht spekulieren wollen, sondern ein diversifiziertes Portfolio anlegen, das sind die Bösewichter, die dann die Preise hochtreiben. Insofern Fragezeichen.
Sie haben in der Mitte Ihres Vortrages erwähnt, dass Sie der Meinung sind, dass es zu viele Banken in Europa gibt und dass man eben dann diese reinigen Kräfte des Marktes walten lassen sollte. Und am Schluss des Vortrags erwähnen Sie dann, dass Sie die Banken zerschlagen oder beziehungsweise Sie würden vorschlagen, Banken zu zerschlagen. Können Sie diese Diskrepanz in meinen Augen kommentieren?
Nee, ist keine Diskrepanz. Also ist da, das sind zwei verschiedene gleich wichtige Angelegenheiten. Einmal, es darf keine marktbeherrschenden Unternehmen in dieser Form geben, ja. Die betreiben dann immer Dinge, die nicht auch rein Demokratie theoretisch oder praktisch gesehen, die nicht gut sind. Ja, nehmen Sie Google und so weiter. Ja, die ganzen Ausspähaktionen, dass im Grunde die Freiheitsrechte des Grundgesetzes nicht mehr gelten. Es ist ja so. Ja, mich wundert es, dass es alles so weitergeht. Das ist alles gespeichert, wenn Sie irgendeine Recherche machen und. Ja, nicht? Hat ja mal einer gemacht, hat er da 500 Seiten gekriegt. Wusste man besser über ihn Bescheid als seine Frau vielleicht. Und das ist eine Forderung, dass die implizite Staatsgarantie nicht gelten darf, dass die nicht so einen Druck auf die Politik ausüben dürfen. Musterbeispiel war ja Hypo Real Estate, als die abgewickelt wurde und praktisch Herr Ackermann damals Verhandlungsführer war. Ja, das fand ich ausgesprochen eigentümlich, wie das lief. Dass es zu viele Banken insgesamt gibt und zu viele Schulden und zu dieser Finanzsektor viel zu übermächtig geworden ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Das sind zwei verschiedene Dinge. Zum Beispiel Bankia hätte ich schlicht und einfach über die Klinge springen lassen. Ja. Das ist keine systemrelevante Institution gewesen. Und einer von den Grünen, der Ströbele, ja, der Fahrradströbele, der hat ja gesagt, also ich sehe das nicht ein, warum da jetzt der Rettungsschirm reinspringen soll. Es muss eine Begradigung geben, ja. Es muss schrumpfen und gleichzeitig die übrig bleiben, müssen kleiner werden. Also das primitivste ist Marktwirtschafts-Einmal-Eins. Ja. Wenn wir in dem System leben, dann sollen wir es aber auch halbwegs konsequent dann durchziehen. Also die Sarah Wagenknecht wird was anderes sagen. Die würde sagen, wir brauchen nur öffentliche, im Grunde nur öffentliche Banken. Ja. Und Geld ist wie Wasser. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, die Wasserversorgung, da macht man ja auch nicht so ein Terz drum, ja. Nicht? Und jeden Tag, also es ist ja nicht so, dass über die Wasserqualität vor der Tagesschau berichtet wird dann, gell? Die Anja Kohl, gell? Und die Wasserqualität, ja, und da kostet das Wasser 3 Cent mehr oder so, ja, würde jeder sagen, haben sie nicht alle. Da könnte man ja sagen, das ist eine Public Utility und das gehört in öffentliche Hand und diese ganze Spekulation, Derivate und hin und her und Kauf, Verkauf, Sekundärmärkte und so weiter, das ist alles Käse, ja. Das ist verschwendete Liebesmüh. Aber so streng würde ich das persönlich nicht sehen.
Ich habe eine Frage zur EZB. Und zwar wurde die jetzt eigentlich wöchentlich kritisiert, unter demokratischen Aspekten auch vollkommen zu Recht. Aber gab es nicht im Laufe der Krise durchaus, hört man mich? Ja, oder? Gab es nicht durchaus Momente, wo Handlungen der EZB, wie meinetwegen die Garantie der Staatsanleihen durchaus notwendig waren, um quasi den Zusammenbruch des kompletten Finanzsystems zu verhindern? Oder war es überhaupt, oder ist es notwendig, diesen Zusammenbruch zu verhindern aus Ihren Augen?
Also Sie haben vollkommen recht, als die Finanzkrise ausbrach, war es absolut essentiell, dass die EZB gehandelt hat. Nur die Finanzkrise dauert jetzt ein halbes Jahrzehnt und mit den gleichen Argumenten, weil wir so Krisen haben, das kann ja nur nicht ewig dauern, ja. Also ich meine, die hatten ja so eine Firefighter-Legitimation, ja. Nicht so eine Feuerwehr. Die Hütte brennt und jetzt muss der Feuerwehrwagen kommen, so. Und entweder man muss jetzt mal richtig löschen oder die Feuerwehr, ja, irgendeine Lösung muss man finden. Also mit anderen Worten, die interveniert, das ist eine Ersatzpolitikerin, sag ich mal, ja, viel zu lange jetzt schon, ja. Und abgesehen davon hätte die EZB ja auch schlauer handeln können, meiner Meinung nach. Ich meine, als die griechischen Anleihen im Keller waren, hätte sie ja alle für 30% aufkaufen können, ja. Und hätte gesagt, wenn die fällig werden, zahlen die Griechen 30%. Wir wollen an euch ja nichts verdienen, ja. Das wäre eine Umschuldung gewesen und diese ganzen Quasseleien da hätte man sich sparen können. Also das hätte ich für sinnvoller gehalten. Ja. Also am Anfang, Finanzkrise ja, nur langsam. geht ins fünfte Jahr. Ja? Wie lange sollen das noch gehen?
Also die Schulden sind da, die Schulden sind immer weiter gewachsen. Schulden werden sich nicht in Luft auflösen. Irgendjemand muss bezahlen dafür und es wäre doch illusorisch zu glauben, wir alle müssten nicht dafür aufkommen. Wir als Staatsbürger werden für die Schulden aufkommen müssen.
Ja, zum Teil schon, nur warum komplett?
Ja, aber so, dass es richtig an unser Vermögen geht und dass es schmerzhaft wird für alle, denke ich.
Naja, da sind Sie eher sehr pessimistisch. Ich meine, im Moment läuft das de facto so, aber das ist ja nicht zwangsläufig. Ja.
Ja, es gab ja schon ein paar Generalproben in anderen europäischen Ländern und das war sicherlich nur ein kleines Vorspiel dessen. Denn Schulden lösen sich nicht in Luft auf und die sind gigantisch. Dann macht sich
ist
ja
schon klar, nur ich gebe Ihnen mal ein Beispiel bei Zypern. Ja, da hat man eine Umschuldung gemacht. Nur wie ist es gelaufen? Der kleine Mann, zum Beispiel einer, der meinetwegen einen Betrieb hatte, über 100.000 auf dem Konto hatte, ja, also so als Lohngelder und so, ja, der ist praktisch unter diese Umschuldung gefallen. Und die Leute, die international tätig sind und die richtig Cash haben, die sind in Großbritannien, in London zur Bank gegangen, haben mir Geld geholt und haben gesagt, Dankeschön. Ja. Also sowas meine ich, dass es ungerecht ist. Wir müssen alle ein bisschen bluten, aber bitte halbwegs im Rahmen.
Wenn Sie eine Hitliste machen würden, die drei wichtigsten Momente, die Sie ändern würden, was wären das für drei und in welcher Zeit meinen Sie, dass man eine Finanzreform überhaupt umsetzen könnte, ohne dass das Ganze um die Ohren fliegt insgesamt?
Naja, wer will, der kann. Es ist doch erstaunlich, wie die vermeintlich langsame EU-bürokratische Maschinerie, wie schnell plötzlich Sachen gehen, gell? Wie schnell das plötzlich gehen kann, innerhalb von einer Woche, und zwar richtig hohe Beträge. Hohe zwei- oder dreistellige Milliardenbeträge, simsalabim, geht das, mit den Rettungsschirmen teilweise, ja. Nicht? Und von einem Tag auf den anderen wurden die Meinungen geändert. Erst jetzt einmal, ja, nur für ein Land, nur begrenzt. Jetzt sind wir beim ESM, nicht? 500 Milliarden mal so als Aufschlag praktisch und unbegrenzt. Man kann eigentlich auch gar nicht aussteigen, ja. Also da sieht man, wer will, der kann. Die drei wichtigsten Sachen, naja, ich würde sagen, eine Vollgeldreform, eine vernünftige Besteuerung, ja, denn das Ganze hat ja, was den Staat betrifft, eine Ausgaben-, aber auch eine Einnahmenseite. Moscovici hat ja in der heutigen Süddeutschen, oder war es gestern, hoch und heilig erklärt, dass die gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage kommt. Da hat aber Vorgänger gehabt, die das auch schon ein paar Jahrzehnte erzählt haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wollen wir mal hoffen. Also die Einnahmenseite. Dann die Vollgeldreform, das wären schon mal zwei wichtige Sachen. Dann vielleicht 30% Eigenkapital, wenn wir Finanzmarkt nehmen. Ja.
Ich habe ein Problem mit dem Begriff Schuldenaufkauf. Und Schulden sind ja irgendwie keine Handelsware. Und Schuldenaufkauf, nach meinem Verständnis, ich kann falsch liegen, gerade wenn die EZB jetzt Schulden aufkauft, kann doch nichts anderes bedeuten, als dass die EZB jetzt einen Kredit vergibt, also Geld schöpft, was dann demjenigen, also die Schulden jetzt erspart, wo die Schulden aufgekauft werden. Und die EZB hat jetzt den schwarzen Peter. Und die muss jetzt entweder sehen, dass sie jetzt wieder Zinsen einnimmt, oder was passiert dann? Ist das vergleichbar mit der Geldschöpfung einer normalen Bank?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie läuft das denn eigentlich praktisch ab? Ja? Und da gibt es verschiedene Varianten. Das einfachste Beispiel ist, man hat so und so hohe Staatsschuldtitel. Ja? Dann kauft zum Beispiel die EZB die auf. Ja? Dann ist das Geld in der Ökonomie. Dann kann ich das sterilisieren, wenn ich Lust habe, indem ich wieder selber neue Schuldtitel von der EZB rausgebe, die sie auch bezahlt. Oder ich lasse es. Aber gut, das war eine Detour. Also die kauft die auf, dann macht es einen großen Ofen auf und schmeißt sie rein und verbrennt sie. Das ist die einfachste Form der Umschuldung. Jetzt sagen Sie, ja, aber die arme EZB, was passiert denn da? Ja? Die Sache ist die, eine Notenbank kann ja so viel herstellen von dem Gut, was sie vertreibt. Ja? Also im Grunde ist das ja ein Zauberer, der macht einmal so oder macht einen Buchungsakt und dann ist das Geld da, ja. Egal wie viel. Und wenn jetzt eine Notenbank meinetwegen negatives Eigenkapital hat, das ist im Grunde völlig egal. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass die Notenbanken bisher immer erfinderisch waren und einfach auf der Gegenseite eine Gegenposition erfunden haben. Ja? Ich nehmen Sie die Sonderziehungsrechte, die damals den Notenbanken zugesprochen wurden. Ja? Die wurden ja einfach zugesprochen, die wurden dann in der Bilanz wurden die schön aufgeschrieben. Das hätte eigentlich dazu führen müssen, dass die Gewinne viel höher ausfielen und die dann an den Staat hätten ausgezahlt werden müssen, ja? Weil das ja Aktivum war. Und dann hat man gesagt, nee, das ist eigentlich schlecht, das wollen wir nicht. Und hat man auf der Gegenseite der Bilanz einfach irgendeinen Ausgleichsposten erfunden. Ja. Das heißt, egal was eine Notenbank macht, sie hat in der Hinsicht nie Probleme. Die Folgen ihrer Politik, das kann zu Problemen führen, Inflation oder so. Aber das wäre keins. Und die konkrete Art, wie Umschuldungen laufen, gibt sehr viele verschiedene Varianten. Eine wäre ja diese nette Variante, ja, wo keinem wehgetan wird. Man kauft die Titel auf, man wandelt sie um, man prolongiert die ganze Geschichte und irgendwann zahlen die das dann zum Nennwert zurück. Ja. Das ist die konservativste Variante. Ich kann aber auch sagen, alle Staatsanleihen, wo 1.000 draufstehen, sind nur noch 500 wert. Ende. Kann ich auch machen. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber schön ist es natürlich nicht, weil es ja irgendwo eine Enteignung ist. Und irgendwo haben wir ein Grundgesetz und bin ja jetzt kein Jurist, aber da steht ja was im 14.15 schon aufzudrin. Ja. Und wenn man sagt, man will die bürgerliche Gesellschaftsordnung aufrechterhalten, ist ja keine gute Idee, wenn man da dann möglichst maximal mit der Machete durch die Gegend läuft. Ist auch klar.
Mir stellt sich die Frage, es ist ja davon auszugehen, dass in diesem Jahr die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Zins erhöhen werden. Das wird zwangsläufig irgendwelche Auswirkungen dahingehend haben, dass A, das Kapital dorthin gehen wird, wo die höheren Zinsen sind. Und es wird natürlich, denke ich, mittelfristig auch dazu führen, dass die EZB gezwungen sein wird, ihre Nullzinspolitik aufzugeben. Was ist denn Ihr Szenario, was das für Folgen im Euroraum haben wird?
Tja, das ist schwer zu sagen, weil das von vielen Randbedingungen abhängt. Die Frage ist, wenn die Amerikaner, ob sie es machen, ist ja die Frage. Ja, die gute Janet Yellen hat ja gesagt, das kann jetzt bei Gelegenheit irgendwann mal passieren. Ja, man will halt die Inflationserwartung darunter drücken in erster Linie. Ja, der MIT-Konsens sozusagen. Wann das passiert, ja, schwer zu sagen. Wenn sie es ein bisschen erhöhen, ja, macht ja auch nichts. Und das ist die grundlegende Frage, wie unabhängig eine EZB ist in Bezug auf Zinspolitik im Vergleich zu anderen großen Notenbanken. Ja. Das ist sehr schwierig zu sagen. Traue ich mir ehrlich gesagt kein endgültiges Urteil zu.
Gut, also ich glaube, noch die letzte Chance. Ich glaube, wir haben keine Wortmeldung mehr. Helge, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir. Ich würde aber sagen, habe ich gerade eine Meldung gesehen da hinten? Nee. Ich würde sagen, du hast noch das letzte Wort wegen der Veranstaltung für nächste Woche und vielleicht hast du noch was Organisatorisches noch
mitzuteilen. Ja, richtig. Nächste Woche sind wir wieder hier und da geht es wieder um alternative Lebensformen, auch in der anthropologischen Perspektive. Wie hat man das denn früher eigentlich so geregelt, auch jenseits von Märkten? Und gleich werden diese Blätter ausliegen, ja, von denen, die noch ein bisschen was schreiben müssen. Und eine Sache, genau, gut, dass du mich so anguckst, eine Sache noch für das nächste Mal. Sie brauchen nicht heute das zusammenfassen, ja, gell, jetzt umsonst zugehört. Und dafür bitte das nächste Mal eine Frage für die Abschlussdiskussion mitbringen, ja. Das heißt, welche Frage würden Sie gerne stellen bei dieser Abschlussdiskussion mit der Sarah Wagenknecht und Herrn Weizsäcker und noch ein, zwei anderen? So zu Geld, Finanzpolitik, könnten so Fragen sein wie die jetzt vorhin gestellt wurden. Und jeder bringt bitte bis zum nächsten Mal eine Frage mit und wir suchen die dann aus und konfrontieren die Herrschaften, die dann kommen werden damit. Ja, gut.
Gut, bis nächstes Mal. Vielen Dank.